Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hey Leute da draußen, hier ist Sanft und sorgfältig. Der Sommer kommt, wir geben nochmal richtig Gas.
Make some noise.
Hey, heute ist Sonntag. Runterkommen mit Jan und Olli. Ihr habt gefeiert das Wochenende in den Clubs.
Yeah. Heute live aus dem Broiler Room Berlin. Sanft und sorgfältig in der Elektro-Minimal-Version.
Mit MC Jan und DJ Olli.
Jawohl, an den Turntables. Und ihr könnt die ganze Session auch live bei YouTube sehen. Das nehmen wir alles auf. Und
genau, wir geben nochmal richtig Gas. So, pass auf.
Im Hintergrund irgendwelche MDMA-Eimer am Rumtanzen. 5 Tage lang in Berlin. Beruflich läuft nicht so, aber auf dem Dancefloor ist in Berlin immer was los.
Ja, yeah, und jetzt kommt der Beat!
Drop the bass! Drop the bass!
Yeah, Leute, was? Jan, erzähl den Leuten, was wir heute alles vorhaben mit ihnen.
Also, heute ist das Thema runterkommen. Runterkommen, willkommen in der kleinen Stressoase. Hier ist bei uns Ruhe angesagt. Runterkommen mit Olli und Jan, den Rave ausklingen lassen.
Die Fashion-Sendung für Drogen, Lifestyle und Sex.
Olli, mach mal bitte aus. Wir klingen wirklich wie die Kiss FM Nachmittagsshow hier. Hier ist nicht Kiss FM. Nee. Hier ist Olli und Jan, sanft und sorgfältig.
Hallo, herzlich willkommen. Heute heißt es runterkommen mit uns beiden, weil ich weiß, der Sommer kommt und da geht man natürlich feiern. Und wir haben eine sehr junge Hörerschaft und da ist Party angesagt. Die meisten kommen jetzt mit großen Pupillen, also großen Telleraugen, Tellerpupillen, gerade nach Hause, wissen, haben eine halbe Stunde gebraucht, um die Tür aufzuschließen. hauen sich eine Menge jetzt Medikamente rein oder Magnesium, Calcium, weil sie irgendwie ihrem Körper was Gutes tun wollen, weil sie extrem abgeraved haben. Früchte essen, runterkommen, chill out und natürlich nachher nochmal im Burgerladen gehen und nochmal, man braucht noch so am Wochenende ein bisschen Fastfood, oder?
Ja, veganen Burgerladen. Es gibt bei uns in Köln, gibt's einen veganen Burgerladen, hat aufgemacht, direkt da neben unserer Firma, wo wir die Sendung immer produzieren. Und ich fahre jeden Tag mit großer Verachtung vorbei, weil die haben nicht mal, weißt du, für diese Intoleranz verstehe ich nicht.
Die haben nicht mehr Fleisch, veganen Burgerladen.
So ein normaler Burgerladen, der bietet doch auch einen vegetarischen Burger an. Warum können nicht so vegane Burgerläden mal einen Burger mit Fleisch anbieten? Einfach nur für die Leute, reingehen.
Finde ich auch, wirklich.
Also warum dieses dogmatische, dieses faschistoide, ideologisch aufgeladene Gemüsegefresse? Ich möchte in so einen Laden reingehen mit meinen vegetarischen Freunden und möchte aber dann als Einziger, möchte dann immer sagen in der Runde, nee, ja, aber ich esse leider Fleisch. Und dann muss ich als Einziger so einen Burger mit Fleisch essen. Aber das gibt's in diesen veganen Scheißläden natürlich nicht.
Aber weißt du was, Jan, 15 Jahre von heute an, dann ist das wieder out. Das ist wie mit McDonald's, das geht auch gerade alles runter. Und irgendwann gibt's dann wieder so eine Gegenbewegung, dann ist dann wieder der vegane Scheiß irgendwie nervig und man merkt, dass das dann irgendwie, dass dieses Tofu Zeug, dass das die Knochen weich macht und den Penis klein. Und dann merkt man, dass das alles auch Quatsch ist und dann isst man wieder Fleisch. Das geht dann ganz schnell.
Ich finde das total interessant, dass dieses Gefühl, industriell von Chemielaboranten zusammengerührtes Food zu essen, dass das total eng gekoppelt ist an so eine Bio-Bewegung. Also wenn ich zum Beispiel, es gibt jetzt von, wie heißt nochmal diese Rügenwalder, da hat der Chef doch letztens gesagt, die Wurst ist die Zigarette von morgen, weil die Leute nicht mehr Wurst essen und deswegen rühren die quasi mit ihren komischen Chemieleuten da, rühren die jetzt so vegetarische Würstchen zusammen. Aber das ist wirklich doch dreimal schlimmer als irgendwelcher Maggi-Scheiß, aus irgendwelchen Gemüseresten und Tofu extrahierte Eiweiß-Sachen. Da bauen die irgendwelche Lebensmittel zusammen, die so aussehen, als wären sie vom Schlachter. Und das ist sowas von entfremdet von dem Urprodukt, dass ich das ganz, ganz schlimm finde. Und das ist nur korrekt, weil kein Fleisch drin ist. Wenn das ein Fleischprodukt wäre, dann würden die Leute das aus der Verpackung direkt in Gulli schütten, weil das so industriell durchbearbeitet wurde. Das frisst keiner, aber Vegetarier tun sich sowas an, weil sie sagen, hey, ist kein Fleisch drin. Ansonsten kann ich halt alles, wie Lebensmittel zubereitet werden und so, das kann ich alles links liegen lassen, solange da kein Fleisch drin ist. Finde ich ganz furchtbar. Diese aufgekochte Sojascheiße.
Liebe Hörer, wenn Sie jetzt irgendwie 30 sind oder 35 und Sie wollen Ihr Leben nochmal umstellen, dann machen Sie das bitte. Aber wenn Sie Fleischesser waren die letzten 30, 35 Jahre, dann steigen Sie jetzt nicht um auf Tofu, weil das gibt nur Durchfall. Ist wirklich wahr, weil der Körper verdaut das viel schneller und der Körper ist das nicht gewöhnt. Wenn du 30 Jahre Fleisch gegessen hast, hast du einen richtigen Kuhmagen, der weiß ganz genau, die nächsten 2 Tage bin ich damit beschäftigt, dieses Rumpsteak hier irgendwie aufzulösen in meinem Magen. Aber wenn du auf einmal mit Tofu anfängst, dann geht das ganz schnell durch. Dann hängst du die ganze Zeit nur noch über einen Eimer, also unten rum, also über der Schüssel, sagen wir mal so.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich habe das auch mal eine Zeit lang versucht, aber habe dann wieder aufgehört, als ich festgestellt habe und bei Wikipedia gelesen habe, dass Hitler auch Vegetarier war und ich wollte mich nicht in die Nähe dieses schrecklichen Mannes rücken. Wobei wir direkt...
Alle Vegetarier sind Nazi-Sympathisanten in meinem meinen Augen.
Ja, Nichtraucher und Vegetarier sind letztlich alles Nachkömmlinge von Hitler. Und deswegen sollte man rauchen und dabei immer schön in eine Bulette beißen. Heute ist das Thema Runterkommen bei Sanft und Sorgfältig. Wir waren so ein bisschen letzte Woche Tom Schilling, Mega-Promi. Davor haben wir auch so eine aufgeregte Sendung. Wir wollen ein bisschen runterkommen mit Ihnen. Wir wissen, Sie sind Raver. Wenn Sie in Berlin wohnen, sind Sie sowieso Raver. Da haben Sie sonst nichts zu tun. Da raven Sie halt.
Auf alle
und kommen
Fälle.
Sie noch mal runter. Heute am Sonntag ist doch so ein Tag. Jetzt steht man langsam wieder auf, nachdem man um 11 ins Bett gegangen ist. Und kommt, macht sich mal so eine Schale Cornflakes und kommt mal gemeinsam hier mit Ihren beiden Radio-Lieblingsleuten. Kommen Sie mal gemeinsam mit uns runter.
Ja, das ist, also manche sind jetzt aber auch noch, es gibt in Berlin so einen Laden, da gehen alle hin. Meine Backlinerin, also die Frau, die unter Gitarren stimmt und mit uns auf Tour ist und eigentlich für alles sorgt, die hat mir gesagt, sie geht sonntags immer zum Up-Raven noch in Sisyphos oder Sisyphus, das ist da hinten, da hatte ich mal einen Übungsraum. Das ist der Laden, wo dann alle hingehen, wenn die anderen Läden dicht haben und da kann man nochmal nachschmeißen und feiert dann nochmal bis Montagmorgen. Weil montags, also die meisten müssen ja Montagmorgen nicht zur Arbeit. Deswegen ist hier immer verlängertes Wochenende. Das ist das Gute in Berlin.
In Berlin ist immer, ist jeder Tag ein Brückentag.
Ja, irgendwann wird es dann, schlimm wird es dann, glaube ich, Dienstag, Mittwoch, wenn du dann merkst, dass du mit völligen Depressionen, weil du 3 Tage durchgefeiert und geraved hast, deine Glückshormone verbraucht hast, wenn du dann doch irgendwie zum Amt musst oder vom Rechner sitzt und dort irgendwie internetmäßig was machen musst.
Sag mal, was feiert man denn eigentlich? Ich frage immer Leute, die so partymäßig.
Das geile Leben, das ist eine hedonistische Lebensanstellung. Man feiert das geile Leben da draußen.
Ja, aber ist das, aber wenn die Feier quasi Hauptbestandteil des Lebens ist, ist es dann nicht ein totaler, es ist ja quasi, das ist ja wie vorm Spiegel stehen und sich einen runterholen.
Ja, und darum geht's ja auch so ein bisschen. Jan, weißt du, was ich immer gehasst habe? Leute, die sagen, sie gehen in den Club zum Zappeln. Also die
zum Tassen, zum Abzappeln.
Wir gehen heute noch abzappeln. Das habe ich immer verachtet. Das ist so ein Ausdruck. Ja, wir gehen heute noch in die Zappelbude. Das haben doch nur Vollidioten gesagt, oder? Zappeln. Ja, und das dann so auf witzig, so, die da, also das ist witzig. Also witzig meinen auch so.
Ich hab mir relativ früh, so mit 13, 14, Zwangsneurose eingefangen, dass ich mir immer, wenn ich Leute angeguckt habe, die getanzt haben, vorgestellt habe, wie würde das wohl aussehen ohne Musik? Und das habe ich seitdem nicht verloren. Ich wirklich, immer wenn ich Leute tanzen sehe, muss ich mir immer vorstellen, die Musik wäre aus. Und manchmal mache ich das auch bei YouTube, mache ich einfach auf Mute und gucke mir das an. Und das ist ein schönes Mittel, um sich die ganze Lächerlichkeit dieses Tanzrituals ein bisschen vor Augen zu führen. Aber ich bin ja eh so ein bisschen vom Spaß entfernter Mensch. Das tut mir leid, wenn ich da jetzt so. Leute, die das machen wollen, können das gerne machen. Ich will da gar nicht gegenreden. Sieht halt nur wahnsinnig albern aus. Und Männer sollten nicht tanzen.
Meine erste Filmarbeit, die ich gedreht habe, für als ich Medienwissenschaften noch studiert habe, Jan, war, dass ich in die Disco gegangen bin und Leute gefilmt habe beim Tanzen und die dann auch so drauf waren und da waren und dann habe ich die Musik weggenommen und habe da Wahlgesänge untergelegt. Das war dann sehr surreal, weil Wale ja, die Gesänge, das ist ja eine Art der Kommunikation und diese Menschen, die alle eng in einem Raum sind und zur Musik tanzen, kaum noch miteinander reden, weil sie alle drauf in ihrer eigenen Welt sind und so habe ich das in eine, so ein ambivalentes kleines Filmchen gepackt, wurde trotzdem nicht anerkannt von meinem Prof damals, der meinte, das ist jetzt ein bisschen sehr surreal, das wirkt selber wie auf Drogen. Ja, das war jetzt noch, ach, egal. Ach,
Jan, kommen Sie mal runter mit uns. Ja, wir müssen mal kurz ein bisschen runter. Hier ist Enya und Only Time, einfach ein Song, auch wo man, warum wir mal nicht Enya hören? Ist Enya so ein tolles,
ich hätte
so
auch einen schönen Song gehabt, aber das machen wir später. Ja.
Also, aber lass uns doch mal.
Die heißt, glaube ich, Enya, die heißt nicht Enya, oder?
Ja, aber lass uns nicht Enya spielen, sondern wir haben vor 2 Wochen tatsächlich den Tod von James Last heraufbeschworen in der Sendung.
Du?
Das ist ja letzte Woche.
Du
ja,
hast ich, das. Ich habe nur Biskaya gespielt und du hast gesagt, bei dem wartet man auch nur noch drauf, dass da die Nachricht kommt und zack, 10 Tage später kommt die Nachricht. Böhmermann, du Teufelskerl, Alter, wirklich, das ist...
Ja, und das, ich möchte deswegen, um an James Last zu erinnern, möchte ich einen Song von James Last zusammen mit Fettes Brot, wie heißt denn der nochmal? Ihr könnt uns nachts anrufen, Kollegen.
Ruf mich an, heißt er, glaube ich.
Einfach. Ruf mich an. Fettes Brot und ruf mich an zusammen mit James Last in Erinnerung an den großen James Last mit 86 Jahren.
Ganz kurz mal, wenn er der richtig große James Last wäre, dann würdest du jetzt ins Lied von James Last spielen ohne Fettes Brot, weil jetzt noch Fettes Brot mit drauf. Der hat auch so schöne Lieder gemacht. Biskaya
zum Ich weiß, aber wir müssen auch mal ein bisschen an unsere Radiosender denken und wir vereinen hier Popkultur mit altem bundesrepublikanischen Easy Listening und deswegen hier Fettes Brot, ruf mich an zusammen mit James Last und vielleicht kannst du gleich mal im Hintergrund was von James Last spielen, dann haben wir den mal in voller Größe.
Achso, jetzt gleich beim nächsten Tag, das machen wir. Okay, hier ist James Lasi Last und bis gleich. Hansi.
Drücken Sie 1, um eine Nummer zu geben.
Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären.
Etwas sehr Merkwürdiges?
Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser.
Nein.
Doch. Oh. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind.
Nein.
Doch.
Oh.
Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen.
Ich?
Sie.
Nein.
Doch.
Oh.
Hey, hier ist Sanft und Sorgfältig wieder. Zum Runterkommen. Hey.
Ja, kommen Sie doch mal runter. Entspannen Sie sich doch mal. Ganz easy. Du, Olli, wir haben es ja in der Sendung mit Tom Schilling schon verraten. Wir haben, haben wir das schon verraten, dass wir bald hohen Besuch bekommen hier in der Sendung?
Ja, das finde ich aber auch ein bisschen komisch. Also, dass die Sendung mit Ina Müller jetzt die letzte Sendung ist, das setzt so ein bisschen Tom Schilling meiner Meinung nach herab, weil der Sender wollte Ina Müller als letzte Sendung vor der Sommerpause haben. So, ne? Dabei, finde ich, haben wir nur hochkarätige Gäste und man hätte die Sendung auch so machen können, weil ich finde, jede Sendung, die wir machen, ist irgendwie gut oder auch irgendwie sehr, sehr schlecht.
Ja, aber nicht jede Sendung.
Nee, also ich meine damit, jede ist gleich gut, gleich schlecht ungefähr.
Ja. Naja, auf jeden Fall ist Ina Müller in der letzten Sendung vor der Sommerpause zu Gast. Die wird in 2 Wochen sein. Am 28. Juni. Und danach verabschieden wir uns in den Urlaub. Und nur, dass sie schon mal sich in ihrem Kalender, wenn sie sowas macht, das eigentlich, wenn man das sagt im Radio, das macht eigentlich, glaube ich, keiner. Ne? Im Kalender sich eintragen, dass eine Radiosendung kommt, die man unbedingt, das ist, glaube ich, wer das macht. Nee, das macht, glaube ich, keiner.
Früher hat man das aber gemacht. Früher haben auch Moderatoren gesagt, tragen sich das schon mal im Kalender ein, in 3 Wochen gibt's dann wieder der große Preis oder so. Das ist so gewesen. Das waren dann halt noch große Sachen. Und wir dürfen uns jetzt auch nicht so klein machen. Das ist hier schon ein Event. Das ist eine Art von Lebenskultur. Das hier ist eine Fashion-Sendung für Drogen, Lifestyle und Runterkommen. Also das ist... Und Sex.
Ja, du hast mal gesagt, das ist eine Sendung, wenn man die hört, auf dem Walkman zum Beispiel, auf dem iPod, wenn man durch die, oder auf dem, so, guck mal, erst Walkman, dann iPod und dann iPhone.
Ja.
Oh Gott, ich bin ein alter Mann. Also wenn Sie diese Sendung auf dem iPhone hören, als Podcast oder auf dem Smartphone oder sonst irgendwo, wenn Sie das hören, dann sehen Sie automatisch gut aus, hat Olli rausgefunden. Das ist eine Sendung, die ist ein Accessoire
eigentlich. Das ist wirklich, weil man sieht gut aus, wenn man die Sendung hört. Wenn Sie jetzt unsere Stimme haben und laufen gerade hier durch den Mauerpark in Berlin oder laufen durch Köln oder so, Sie sehen so gut gerade aus, weil Sie unsere Stimmen hören. Sie sehen so gut aus.
Ja, Sie sehen gut aus. Und auch Ihr Bindegewebe, von dem Sie selber nicht so ganz sicher sind, ob das noch so ist wie vor 10 Jahren, das ist wirklich top. Ihr Bindegewebe ist immer noch top.
Und
ganz straffe Haut, toll, wenig Dehnungsstreifen, sieht gut aus bei Ihnen.
Ich war gestern im Viktoriapark hier in Kreuzberg und habe mich ein bisschen einfach mal der Sonne ergeben und habe mich da so hingelegt. Und habe mich da so hingelegt. Das sagen so Sonnenanbieter. Ich habe mich einfach mal der Sonne ergeben und habe mich da hingelegt.
Oh Gott.
Und dann habe ich mich ein bisschen der Sonne ergeben und lag da so rum. Und da ist mir wieder eine Sache aufgefallen, die man eigentlich, die einem, seit man überhaupt in den Park geht, die Momente, in denen man einen Musiker im Park trifft, der da Musik macht, und das klingt richtig toll, die sind ganz, ganz selten. Und das ist mir auch da wieder aufgefallen.
Schön gesagt.
Also, ich verstehe immer nicht, diese Bongo-Spieler, diese Gitarrenspieler, und gestern waren da so 2 Mädchen, die haben Geige gespielt, noch so ein Typ mit einem Cello. Warum machen die das nicht zu Hause? Und warum kann man, nee, wirklich, warum denken die, ja, wir gehen in den Park und irgendwann sitzt da so eine große Traube an Leuten an uns herum und denkt, geil, ihr macht hier Musik im Park, da haben wir voll Bock drauf und flashen mit euch ab. Das kommt selten, also ich gehe wirklich jeden Sommer im Park. Die Momente, wo man dachte, cool, der spielt gerade Gitarre, sind selten. Meistens denkt man, oh nein, jetzt spielt der Under the Bridge von Red Hot Chili Peppers. Halt die Fresse. Wirklich, ist doch so. Und das sollte man mal allen Hobbymusikern und auch allen professionellen Musikern sagen. Es ist toll, wenn man ein Instrument beherrscht. Es ist toll, wenn man was kann. Aber man muss nicht ungefragt in Parkanlagen spielen, weil man denkt, man flasht dann mit den Leuten ab. Die meisten setzen sich eher weiter weg. Ja, oder hören unsere Sendung.
Die moralische Frage. Was machst du, wenn du in Berlin, das kommt ja häufig vor, so ein Menschen aus dem südosteuropäischen Raum mit so einer Quetschkommode sich bei dir an den Restauranttisch wanzt und irgendwie so 5 Minuten oder vor dir hin dudel irgendwelche ungarischer Tanz oder sowas.
Dann rufe ich die Ausländerbehörde an.
und frag mal so nach seiner Aufenthaltsgenehmigung.
Genau. Aber und lass, sind die, lass die Instrumente überprüfen.
Das sind ja oft EU-Ausländer, die hier bleiben dürfen. Die haben Niederlassungsfreiheit. Die können ja sein, wo sie wollen. Also das ist nicht das Problem. Aber gibst du denen dann Geld oder murmelst du so, nee, habe jetzt nichts dabei oder so?
Meistens gucke ich die an, genieße das ganze Konzert von denen, schau mir das an, gehe dann aber ohne Geld zu geben. Aber guck mir das alles an.
Spuck den Hut.
Ich spuck dir deinen Hut. Nee, ich gebe dir einen Handschlag, sag geil abgeliefert, Jungs, Geld gibt's aber nicht. Und dann gehe ich, nee, Quatsch, ich versuche es zu ignorieren. Meistens nervt's mich. Aber vielleicht liegt es auch daran, vielleicht ist es auch eine so schlechte Lebenskultur. Vielleicht sollten wir uns mehr den Südafrikanern oder Südamerikanern irgendwie ein Vorbild nehmen, die tanzen dann. Vielleicht sind wir auch einfach zu gestresste Opinion-Leader, die sich einfach da sich nicht mehr freuen.
Ja, wir sind hüftsteif. Die Deutschen sind einfach hüftsteif. Die können mit so Straßenmusik nicht so mitgehen, weil die immer den Haken suchen. Weißt du, selbst die Amerikaner sind da ja so frei und die machen einfach mit, aber wir Deutsche, wir haben direkt die allgemeinen Geschäftsbedingungen im Kopf von diesem Typen, der da spielt.
Das
wir
stimmt.
Denken auch, wenn jemand, weißt du, uns mit der Motz irgendwie begegnet oder mit der wie heißen die, City ist, glaube ich, keine Obdachlosen Auch so ein bisschen schon, ne? City ist in Berlin auch was für Obdachlose, hauptsächlich.
Ich gebe gerne mal Geld und manchmal gebe ich auch, und oh, das klingt jetzt wieder, aber ich sag so, manchmal gebe ich verhältnismäßig viel Geld, wenn ich merke, da gibt sich jemand wirklich Mühe und da ist wenig im Hut. Was war das meiste Geld, was du mal einem Straßenmusikanten oder einem Bettler oder sag ich mal Bettler gegeben hast? Das meiste Geld. Ich sag jetzt nicht, was ist das meiste Geld, was du mal in so einer Laune rausgegeben hast?
50 Euro.
50 Euro?
Mhm.
Schon ganz schön viel, finde ich. Weißt du, was?
Zu viel?
Nö, finde ich gut. Nee, also, Horst Jansen, der Maler, der Horst Jansen, der ja in Oldenburg ansässig war, der fantastische Maler, den du sicherlich auch noch kennst oder weißt, wer das ist, der hat gerne mal, wenn der von einer Ausstellung kam oder so und hat einen Taxifahrer gehabt, mit einem Tausender bezahlt und gesagt, stimmt so. Und es war legendär in Hamburg, da waren nämlich oft so in der Morgenpost oder so, Horst Jansen wieder einen Tausender gegeben. Wirklich.
Gibt's ja gar nicht mehr diese Scheine heute. Tausender ist ja völlig...
Der Tausend-Mark-Schein, dieser braune, riesige Lappen. Kannst du dich an den noch erinnern?
Mit den Gebrüder Grimm drauf. Das habe ich nur gesehen, wenn mein Vater sich mal ein neues Auto gekauft hat. Also ein Gebrauchtwagen.
Ich glaube, ich habe den auch zweimal in meinem Leben nur in der Hand gehalten. Tausend-Mark-Schein.
Das war wirklich... Ich fand, wenn man früher Tausend-Mark-Schein-Situationen hatte, das war was ganz Besonderes. Ich glaube, nur zwei oder dreimal habe ich auch einen gesehen. Mein Vater hat sich einen alten Opel Vectra oder sowas gekauft. Für unseren Kombi. War es ein Kombi? Weiß ich nicht. Doch, ein Opel Vectra Kombi, so einen grünen. Und das war ein Geschäftswagen, das weiß ich noch. Mhm. Und dann sind wir an den Geldautomaten gegangen und der hat ja so ein Limit, da konntest du nicht unbegrenzt ziehen und dann mussten wir zu mehreren Geldautomaten gehen, bis mein Vater rausgefunden hat, dass es offensichtlich ein globales Limit ist, was für alle Geldautomaten gilt. Und dann mussten wir zur Bank und hat dann mit 1000 Euro Scheinen bezahlt und das Allergeilste war, dass er dann festgestellt hat, war ja Polizist vom Beruf und er hat dann die Wagen immer ein bisschen gründlicher überprüft als andere und er hat relativ schnell festgestellt, weil er irgendwie, keine Ahnung, mein Vater ist irgendwie auf einer Tankstelle aufgewachsen und der hat dann, der wusste, wie so Autos funktionieren. Er hat festgestellt, dass der Tacho manipuliert war. Und dann ist er zurück zu dem Verkäufer gegangen.
Das hast du mal erzählt schon. Das hast du schon mal erzählt.
Dass er den an die Wand gedrückt hat.
Ja, gesagt, an die Wand gedrückt.
Und gibst jetzt 2000er zurück oder ich hol die Bullen.
Und hat der Typ dann auch gemacht, ne?
Ja, natürlich hat er das gemacht. Weil mein Vater hatte, ich sag mal, Dominanz, ja genau. Das hat er, glaube ich, auch in der Polizei gelernt. Habe ich auch öfter schon mal erzählt, diese Polizeitaktiken bei Demonstrationen, die haben ja auch selber Angst in ihren komischen Turtle-Verkleidungen da, die Bullen.
Ja.
Was sie sich dann in der Gruppe einfallen lassen, damit die keine Angst vor den Demonstranten haben und so, damit die wirklich auch raufhauen können.
Das musst du mir gleich mal erzählen, wenn wir das nächste Lied gespielt haben, Jan.
Machen wir gleich.
Ich habe übrigens eine Fußnote. Ich habe früher nämlich, habe ich gemerkt, ich bin nur noch 30 Mark auf dem Konto und die brauche ich. Da bin ich ganz schnell zum Geldautomaten gegangen, habe die 30 Mark geholt und bin dann ganz schnell zum nächsten gelaufen und versucht, dass der das noch nicht gezählt hat, noch nicht merkt, da nochmal den 30er auch nochmal abzunehmen. Und ich glaube,
das geht aber nicht.
Ich glaube, es hat ein, zwei Mal geklappt. Ich glaube, Anfang der 90er waren die Automaten noch nicht so. Das wurde erst jetzt später mit der ganzen Ossi-Mentalität, als wir mit dem Begrüßungsgeld rüberkamen. Da hat man das dann umgestellt an den Automaten. So,
das fand ich übrigens enttäuschend, wie viel Ostdeutsche dieses freiwillige Angebot der Banken wirklich dann ausgenutzt haben und denen einfach das Geld abgezogen haben. Man hätte auch sagen können, nein, dankeschön, ich möchte euer verschissenes Westgeld nicht, ich arbeite mir das lieber selber. Aber mit diesen 100 Euro, die man oder 100 Mark, die man damals bekommen hat, ist so eine Art, diese Kostenlos-Mentalität, dieses, das gehört mir, das ist mein gutes Recht. Das ist dann ein bisschen den Leuten Fleisch und Blut übergegangen, kann man schon mal so sagen.
Sehr schnell gegangen. So, jetzt machen wir wirklich Musik. Hier ist Herbert Grönemeyer mit dem Song von seiner neuen Platte Morgen. Den finde ich nämlich ausgesprochen gut. Und ich habe lange keinen Grönemeyer-Song mehr gut gefunden, obwohl ich Grönemeyer-Fan bin, weil ich mit ihm aufgewachsen bin. Hier ist Morgen von der aktuellen Platte von Herbert Grönemeyer. Wie heißt denn die Platte? Dauernd jetzt. Hören wir jetzt, oder? Jan, ist okay?
Jo.
Hier bei uns in Eisenhüttenstadt ist das Leben noch lebenswert. Nehmen Sie die Geschwindigkeit aus Ihrem Leben und besuchen Sie ein unentdecktes Paradies. Bowling Center, Ayran-Zapfanlagen, Mittelalterfeste, Paintball-Events auf den ehemaligen Wehrsportanlagen der russischen Besatzer und viel Platz für lange Wandermärsche. Gönnen Sie Ihrem Leben eine Auszeit. Besuchen Sie uns in Eisenhüttenstadt.
Ja, gönnen Sie Ihrem Leben eine Auszeit. Hier ist sanft und sorgfältig die Sendung zum Runterkommen nach dem großen Rave.
Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von der Tourismuszentrale Eisenhüttenstadt. Hat Eisenhüttenstadt eigentlich eine Tourismuszentrale?
Ich bin einmal in Eisenhüttenstadt gewesen und war fasziniert, dass kein einziger Mensch auf der Straße war am Samstagnachmittag.
Angst, hauptsächlich Angst.
Die Angst
fährt. Man weiß nicht warum. Angst vor der eigenen Stadt.
Keine Ahnung. Sag mal, wie ist denn das eigentlich bei dir? Du spielst ja auch oft im Ostdeutschland. Glaubst du, der Ostdeutsche hat ein Ironieproblem, dass der manchmal mit diesem zynischen Kram, den wir so machen, nicht ganz klarkommt? Ich würde nämlich gerne einfach mal wirklich wissen, wie sehr ist das Volk zusammengewachsen? Wie viele Menschen aus Ostdeutschland und Westdeutschland hören unsere Sendung? Können wir da mal im Herbst eine Umfrage starten, dass wir mal wissen, wer kommt aus dem Osten und hört die Sendung gerne, wer kommt aus dem Westen?
Ja, gibt's nicht mal sowas wie eine Marktforschung? Also ich weiß, dass wir beim Fernsehen, ich glaube, alle zwei Monate müssen sich die Kollegen vom ZDF immer versichern, dass sie den Wahnsinn, den sie da bezahlen, dass er sich auch wirklich lohnt, sodass die Leute es auch mitbekommen. Deswegen gibt es immer Marktforschung. Beim Radio, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ich weiß nicht mal, ob wir ein Honorar bekommen. Also ich glaube, Marktforschung ist ja auch nicht so angesagt. Aber würde mich auch interessieren. Geht dir das auch so, dass du immer auf Anhieb unterscheiden kannst, ob eine Frau aus Ostdeutschland oder aus Westdeutschland kommt?
Kommt drauf an, wo in welcher Situation kann ich das erkennen, meinst du?
Also ich behaupte, ostdeutschen Frauen ist eine Leichtigkeit anzumerken, die westdeutschen Frauen nicht haben. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob das an dem Make-up liegt, was immer so ein kleines bisschen anders ist, kann auch sein, dass jetzt wirklich so eine leicht veraltete Sicht
ist. Ja, das ist eine veraltete Sicht.
Ich meine aber, es gibt eine Leichtigkeit im Ausdruck, die Frauen in Westdeutschland nicht haben. Anders kann ich das nicht beschreiben. Es gibt irgendwas, was die Frauen unterscheidet.
Also
bei Männern komischerweise ist mir das nicht aufgefallen.
Sobald ich eine Wohnung betrete von einer Frau, weiß ich, ob das eine Ost- oder Westfrau ist. Weil bei der Ostfrau hängt oft das böse Onkelsposter über dem Sofa. Und bei der Westfrau hängt dann so ein spirituelles Ding, weil sie gerade in so einer hängt Buena Vista Social Club oder so. Ich weiß nicht, was besser ist. Also keine Ahnung.
Liebe Zuhörer, das sind so diese Momente, wo wir schon, wir in dem Moment, wo wir das erzählen, wissen, dass unsere Facebook-Nachrichten Postfächer wieder überquellen vor Beschwerden von Ost- und Westdeutschen gleichermaßen. Ja. Die sagen, dass das Land doch viel mehr zusammengewachsen ist, als wir hier propagieren in unserer Sendung. Stimmt aber nicht. Es stimmt einfach nicht. Es ist einfach nicht richtig.
Naja, also was man sagen muss, ich wohne ja in Berlin, ich bin ja im Osten und ich mache total viele Ausflüge und was mir auffällt, ist, dass wie leer das teilweise tatsächlich wirklich im Osten ist, wie viel Fläche da ist und dann beschweren sich immer alle über Überbevölkerung in Berlin. Man musste nur 100, 200 Kilometer weiter wegfahren und da hat man dann ein paar Paradies für sich selber, aber keiner macht den Anfang und zieht nach Cottbus und macht sich das da mal gemütlich. Warum macht denn Michael Ammann nicht mal einen schönen Club
in Cottbus? Ja, warum nicht mal die Brache beleben? Ich weiß noch ganz genau, wie ich aus Bremen Fegesack weggegangen bin und ich mich mit einer Mitarbeiterin vom Fegesacker Stadtmarketing unterhalten habe im Rahmen einer beruflichen Zusammenkunft und sie gesagt hat, ja, es wäre schön, wenn sie jetzt gehen aus Fegesack, ist ja schön. Ich würde mich aber freuen, wenn sie mal wiederkommen. Und ich habe seitdem nie das Gefühl verspürt, eines Tages mal wieder zurück nach Bremen Fegesack zu kommen. Wobei, immer wenn ich da bin, um meine Mutter zu besuchen und Verwandten, ich bin ja oft da, ich immer denke, es ist eigentlich total schön, es ist wunderschön am Wasser gelegen, ganz tolle alte Häuser, aber irgendwie will ich da nicht hin zurück, ich weiß gar nicht warum.
Guck mal, wir haben heute eine Redakteurin hier, die unsere Sendung begleitet, die Steffi.
Steffi. Hey die Steffi.
Kommt, ja, Steffi, sag mal was Steffi, kann man,
guck mal. Hört man dich?
Ja, Steffi kommt aus Leipzig. Aus Leipzig kommt Steffi, genau. Das hört man auch ganz deutlich, wenn sie redet. Das hatte sie nicht abgelegt, das ist so ein bisschen eine Leipziger Schnute, kann man das so sagen? Ja, ist das auch, das nimmst du, lässt du dir auch nicht nehmen von uns Westdeutschen, ne? Dein ostdeutsches Temperament? Wirklich. Und sag mal, wie ist das denn? Würdest du auf Anhieb den Unterschied zwischen einem Ost- und einem Westmann erkennen?
Ich höre Steffi nicht.
Sie sagt, sie würde nicht den Unterschied erkennen.
Wirklich? Ja, aber der Ostmann ist immer wesentlich mehr tätowiert.
Ja, der Ostmann ist vielleicht an den Tattoos vielleicht. Also Sprüchen wie make yourself strong, believe yourself oder so.
Nee? Ja.
Aber es gibt auch viele West. Also
ich war mal in Rostock, Warnemünde, mehrmals schon, hab da am Strand gelegen und hab gesonnt. Und der große Unterschied zu einem westdeutschen Baggersee, wenn ich in Scharbeutz bin oder sowas, keine Ahnung, in Warnemünde alles Tattoos. Und zwar von die Oma genau wie die Enkeltochter, alle tätowiert. Rappelvoll die Körper mit irgendwelchen Tribals und ein Poster von Thomas D. aus den 90ern noch drauf, als die Fantas und sowas, alles.
Besser als Thomas D. auf den Rücken tätowiert, ne? Also das muss man auch sagen. Sag mal, bist du selber tätowiert, Steffi? Nein, ist sie nicht. Sie ist nicht.
Was nicht ist, kann ja noch werden.
Jan, wenn wir beide, falls wir Millionäre werden und reich, ne, dann musst du mir eine Sache versprechen. Wenn wir wirklich mal richtig Erfolg haben, dass wir doch nochmal so durchstarten und die deutsche Medienunterhaltung, dass wir nochmal zusammen eine Samstagabendshow kriegen oder irgendwas und wir werden erfolgreich. Nicht hier so mit Radio, sondern haben richtig Kohle, können uns alles leisten. Versprich mir, dass wir uns nie tätowieren. Weil eine Sache ist nämlich, ich finde es völlig okay, wenn jemand meint, er müsse sich tätowieren und er macht das. Aber was ich echt peinlich finde, ist so, jetzt bin ich Millionär, jetzt bin ich unabhängig, jetzt lasse ich mich tätowieren. Leute, die das vorher machen und einfach für sich entscheiden, finde ich cool. Aber Leute, die denken, ich bin jetzt unabhängig, weil ich genug Geld habe, jetzt lasse ich mich tätowieren, das finde ich, ist eine schwache Charaktereigenschaft.
Aber wer macht denn, wer lässt sich denn tätowieren, wenn er Millionär geworden ist?
Ich kenne so viele, könnte ich dir genug Leute sagen. Ich fand auch, Quatsch. Weißt du was, James Hetfield, der Sänger von Metallica, ich bin riesiger Metallica-Fan gewesen und ich fand es immer sympathisch an der Band, dass die alle nicht tätowiert waren. Lars Ulrich, Kirk Hammett und Cliff Burton, der erste Bassist, der leider beim Autounfall gestorben ist. Alles so Typen gewesen aus der normalen Mittelunterschicht in Amerika und die haben einfach Metal gemacht und haben bis zum schwarzen Album, also bis zum großen Durchbruch 92, sich nicht irgendwie über Tattoos und so dargestellt. Und dann auf einmal ging es los, vor allem bei James Hetfield, dass der angefangen hat, sich dicht zu tätowieren und so ein harter, tougher Typ zu werden. Und früher waren das gar nicht so die harten, toughen Typen. Und seitdem finde ich die auch irgendwie scheiße. Also das sind so, ich weiß auch, dass das eine blöde Sache ist und die Musik oder die Band nicht schlechter durch die Tattoos geworden ist. Aber ich finde, das ist so ein Charakterzug. So, jetzt habe ich Geld, jetzt tätowiere ich mich. Das ärgert mich. Deswegen hören wir jetzt auch nicht Metallica. So, wir müssen schon wieder Musik machen.
Wir hören jetzt nämlich Bed of Roses von Bon Jovi zur Strafe.
Ja, oder November Rain. Obwohl, nee, es ist Sommer.
Das zieht so runter. Hier ist Bed of Roses von John Bon Jovi. Das ist doch cool.
Das ist gut. Yeah. Und jetzt auch.
I wanna lay you down on bed of roses.
Also immer, die ist arschnäckig, geil, die Spinne. Genauso wie wir. Also kann man sagen, wir sind wie die Vogelspinne. Wenn wir viel zu fressen kriegen, werden wir langsam. Aber so wie jetzt, sind wir alle heiß. Jetzt sind wir alle da und sind wir schnell und heiß. Ja, so ist das.
Ja, so ist das hier bei Sanft und Sorgfältig. Heute am Sonntag, ich habe den Terminkalender nicht da, aber Sonntag.
Heute ist der 14.6.
Die Sendung zum Runterkommen heute, zum Abchillen einfach mal.
Entspannen Sie sich doch mal.
Genau, Jan, wie ist dein Ritual? Du gehst am Freitagabend in die Clubs. So ist das auch in Köln. Dann gehst du auf den Ring.
Ich gehe auf den Ring,
feierst du
ins Triple A und ins Diamond.
Was schmeißt du dir als erstes rein?
Du, ich bin eigentlich so ein 90er-Jahre-Typ.
Ketamin, oder?
Nee, ich bin immer auf Ecstasy, ich habe so ein kleines Fotodöschen. Aber ich habe Fotodosen, kennen die jungen Leute ja gar nicht mehr, was Fotodosen sind. Habe ich ein Fotodöschen voll mit Ecstasy noch aus den 90ern mit rübergerettet in so eine alte Zeitkapsel. Und die schmeiße ich mir da eigentlich immer regelmäßig ein. Und dann tanze ich durch.
Zappelst du dann auch, ja, ne? Dann
zappelst du. Ich zappel ab im Triple A und im Diamonds und dann gehe ich am Ring hoch, esse einen Döner und so, lass mich ein bisschen abziehen von Menschen mit Migrationshintergrund, die zwar angekommen sind in unserer Gesellschaft, aber hier sich dafür entschieden haben, eher einen Platz in der Gesellschaft einzunehmen, den man, ich sag mal, auf den man auch gut hätte verzichten können. Aber was jetzt nicht prinzipiell ich generalisieren möchte, aber
auf Jürgen König, das wohl rausschneiden wird.
Das glaube ich nicht, weil das ist ja nun mal im, also
das gefühlt, liegt aber in unserer Gesellschaft, dass die den Leuten manchmal keinen Platz gibt.
Ich bin so ein Opfertyp, weißt du auch, Olli, ich bin
okay,
ein Opfertyp.
Okay, und dann schmeißt du dir erstmal was ein, dann zappelst du ab und dann siehst du irgendwann auf die Uhr, dann ist es schon Freitag, also Samstagmorgen 3 Uhr.
Ah, nee, das Problem ist, ich hab ja so eine Apple-Uhr, die Uhr ist leider nach 2 Stunden ist die Batterie alle, da weiß ich nicht, wie spät es ist und deswegen komme ich immer nicht nach Hause, weil ich nicht weiß, wie spät es ist. Ich weiß nur, dass ich dann irgendwann die Augen aufmache und an irgendeiner 45-jährigen Frau mit der Zunge hänge, die ich offensichtlich kennengelernt habe im Drogenrausch, aber ich mich dann nicht so genau daran erinnern kann, wie und warum.
Und dann nimmst du sie irgendwann mit, gehst du meistens dann zu ihr, zum Abchillen?
Ich gehe meistens zu ihr, weil bei mir ist immer unaufgeräumt und dann ich habe oft schon, ich weiß nicht, wie das dir geht, ich habe oft schon Situationen gehabt, wo ich morgens neben Frauen oder auch Männern teilweise aufgewacht bin, wo ich gedacht habe, verdammt nochmal, wie könnte das passieren? Und das ist gar nicht abhängig vom Alter oder der Attraktivität, sondern das sind Leute, mit denen ich mich am nächsten Morgen zu 100% nicht mehr unterhalten kann. Gar nicht mehr.
Und man hat so komische Haare zwischen den Zähnen und wünscht sich nur, bitte lieber Gott, lass es ein Teebeutel sein.
Man findet sich in den Schlafzimmern wieder, wo dann irgendwie so Lichterketten hängen und so komische so Herzchen und irgendwelche Airbrush-Gemälde von Ikea und so. Weißt du, diese Brooklyn Bridge, wo so LED-Lampen von hinten durchgesteckt sind und so. Und da bin in solchen Schlafzimmern lande ich dann immer wieder und allein das Schlafzimmer verdirbt mir dann schon die Lust auf weiteres, näheres Kennenlernen.
Wie ist es dann so, dann gibt's dann noch, also ist dann, wenn man da so voll drauf ist, dann gibt's dann noch, also kommt es noch zur sexuellen Aktivität? Also
das kommt noch zur sexuellen Aktivität. Man hat dabei das Gefühl, dass es wahnsinnig geil ist und wahnsinnig super aussieht und auch sich toll anfühlt. Ist aber, glaube ich, wenn man das mit einer Kamera filmen würde und sich das hinterher angucken würde, wäre das eher... Das ist eher wie so ein unbeholfenes aneinander rumgereibe und einer schläft auch dabei ein, was den anderen aber nicht vom Beischlaf abhält.
Also aber man sieht so sehr gut aus, weil ich habe gehört, dass so harte Drogen wie Ecstasy und so, dass die machen sehr, sehr gute Haut. Also man hat sehr, sehr gute Haut, habe ich gehört davon.
Die Zähne fallen nur komplett aus.
Haut wird gut, Zähne Zähne raus.
Du warst in meiner geheimen, in unserer geheimen Facebook-Gruppe, die es jetzt seit 2 Wochen gibt, habe ich
ganz
auch offenbart,
stark,
dass
die ganz stark.
Na, die wächst und gedeiht. Wir haben das schon Leute zu, ich habe das Gefühl, wir haben Leute aus dem, wir dürfen nicht verraten, wer drin ist. Also Leute, die Restaurants besitzen. Wir haben Leute, die in den Medien aktiv sind. Wir haben Menschen, die einfach nur gut reiten können. Pferdefreunde. Wir haben jemanden aus der Marketingabteilung von, also wir haben
wirklich
ganz viele Leute.
Ich habe ja. Ich habe einen einzigen zugefügt, weil es ein Kumpel von mir ist, mit dem ich ab und zu, also eigentlich einer meiner engsten und ältesten Freunde, den Rasmus habe ich dazu geholt und Don Holz und dann ansonsten habe ich niemanden dazu geholt.
Du darfst doch nicht verraten, wer da drin ist.
Nee,
du darfst nicht verraten.
Ich habe einen Kumpel dazu geholt. Ich kenne sowieso keinen.
Okay. Okay.
Und ich habe ernsthaft überlegt, was poste ich denn da? Weil ich bin so raus, du weißt ja, dass ich wirklich seit Monaten Facebook aufs Minimum reduziert habe. Und jetzt kommt das nämlich. Ich weiß nicht, wen mich dazufügen soll in unsere Gruppe. Und mich fragt auch keiner. Du hast tausend Anfragen von Leuten, die...
Tausende.
Und ich habe wirklich, mich hat noch nicht einer gefragt. Ich habe einen dazugefügt und der meinte, was sollte das denn? Warum hast du mich denn dazugefügt?
Sehe das doch als eine Art Gelegenheit, Leute teilhaben zu lassen an einer weltbeherrschenden Facebook-Gruppe. Ziel ist ja, dass wir wirklich von dieser Facebook-Gruppe aus die Strippen ziehen. Dass eines Tages Ken Jebsen und Jürgen Elsässer sich auf dem Potsdamer Platz stellen und sagen, nicht der Mossad steckt hinter allem, der amerikanische
Geheimdienst.
Sondern
Böhmi und Schulzi.
Sondern Böhmi und Schulzi mit ihrer Facebook-Gruppe. Und die beherrschen nämlich insgeheim das Land. Und was ich sagen wollte, dass ich mich in dieser Gruppe offenbart habe, dass ich einen Ordner auf meiner Festplatte habe, der Funny Hitler Pics heißt. Also lustige Bilder, in denen Hitler, der größte Verbrecher der Geschichte der Menschheit überhaupt, in lustigen Situationen zu sehen ist, wo er lustige Gesichtsausdrücke macht, weil ich finde das amüsant, was es mit einem macht, wenn man Hitler so sieht. Man kennt ihn immer nur in diesen dämonisierenden, schrecklichen Reden. Und
dann sieht er ganz süß aus. Auf dem Foto.
Es gibt einige Fotos, auf denen er eigentlich ganz süß aussieht, was aber, ich finde, den Schrecken nicht mindert, sondern im Gegenteil noch viel schrecklicher macht, weil man dann eben...
Wartest du mal eine
die
Sekunde
Erkenntnis
ganz kurz?
Hat, ja. Hä? Was ist los? Fenster aufmachen. Was ich sagen wollte. Dann gibt es ein Foto, wo er sich in ein Taschentuch schneuzt, weil er wohl irgendwie Heuschnupfen hat. Oder wie er ganz keck mit so Kniestrümpfen im Wald steht. Olli, was machst du denn?
Ich mach Fenster auf bei mir hier in diesem kleinen Kapuff, weil das so warm
ist. Das stinkt aber auch echt.
Und weil ich mal eine... Ich rauche jetzt hier eine im Raum. Ist mir egal.
Nee, mach das nicht, Olli.
Wieso?
Du hast doch aufgehört mit Rauchen.
Ja, ich höre jetzt im Sommer wieder auf, aber ich muss jetzt jede Sekunde genießen, wo ich mal eine.
Olli, wenn du schon immer während der Sendung eine Zigarette rauchst, dann ist es wirklich schon echt wieder schlimm geworden bei dir.
Weißt du was? Carlo von Tiedemann hat früher hat eine Big Box weggeraucht während der
Sendung. Carlo von Tiedemann ist kein gutes Beispiel, dem man sich nehmen sollte, um sein Leben danach auszurichten. Das sollte man nicht machen. Ja. Er hat auch Schulden gehabt, wegen Nutten und so, Drogen. Ja, das hat er doch selbst gesagt bei Sandra Maischberger.
Aber ist das jetzt so, das hat er selber gesagt, aber ist das jetzt so eine Charakterschwäche? Also es gibt, glaube ich, viel schlimmere Leute.
Ja, trotzdem ist das, sobald man anfängt mit Nutten und Schulden, sollte man sich mal überprüfen, mal zur Supervision gehen, ob das Leben auf dem richtigen Weg ist. Es ist nun mal so.
Ich wollte neulich einen Sexshop geben, ne? Und dann gehe ich da rein, der Verkäufer guckt mich an und sagt, kenne ich aus dem Fernsehen, Komiker! Bin ich sofort wieder rausgegangen. Nichts, weißt du was? Man kann nichts mehr machen.
Aber warum gehst du denn auch in den Sexshop? Geh doch einfach zu Amazon. Also ich weiß gar nicht, warum.
Aber
warum
ich muss doch die Klamotten vorher anprobieren, ob die mir passen. Ich muss das doch vorher machen.
Ja, die Vorstellung, dass du in so engen Lederhotpants oder in so Latex-Geschichten, um mal was auszuprobieren, habe ich letzte Woche bei Domian. Ich war zur 20, ich weiß gar nicht, warum die.
Jan, das musst du jetzt gleich nach der nächsten Stunde erzählen. Ich krieg von Steffi. Steffi ist aus dem Osten, ist unsere Redakteurin heute und gibt so ganz strenge Hand, mit so ganz strengen Handbewegungen. Ja. Ganz anders als Susanne Wündisch oder die Luise, die es leider nur zweimal gemacht hat, weil sie es nicht mit uns aushält, beziehungsweise nicht mit mir.
Mit dir? Ihr habt irgendwas miteinander.
Nein,
irgendwas,
wir haben nichts. Die Luise, die hat uns letztes Mal, die ist auch übrigens heute hier in dem Gebäude, in dem ich aufzeichne, die hat die Tür aufgemacht, hat gesagt, hallo, die sind alle schon unten. Und das war's.
Das war's.
Ja. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Also,
du bist ein kalter Fisch einfach und die hat mehr erwartet von dir. Und du hast nicht geliefert.
Abgeliefert. Heute machen wir die großen 5 Sätze, die Männer zu Frauen im Bett sagen beim Sex.
Ja, ich freue mich schon.
Ja, und
bis gleich. Nächste Stunde, sanft und sorgfältig. Und bis gleich.
Jetzt noch ein bisschen Musik. Hier ist noch ein Song von Herbert Grönemeyer, weil ich
einfach. Nein, ich bitte, nee, kein Song von Herbert Grönemeyer. Jetzt mal bitte nicht. Nee. Hier kommt das James Last Orchester und Aquarius. Das läuft wahrscheinlich nur bei Radio 1, ist aber scheißegal.
It's your energy. It's our music. It's the lifestyle we're living. It's
genau, hier ist Jamesy.
Diese Leute, die sind dumm und naiv und die haben keine Fantasie. Das sind intellektuelle Menschen. Ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuelle. Ich beachte mich selber als intellektuell. Aber die haben keine Fantasie.
Hey, herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Sanft und sorgfältig.
Hallo. Hier ist Sonntag. Hier ist Radio 1. Hier ist Bremen 4. Hier ist Enjoy.
Puls.
Hier ist Das Ding. Hier ist Puls. Und hier ist UFM. Hier ist Sanft und sorgfältig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Willkommen.
Willkommen zusammen. Heute geht es darum, so ein bisschen runterzufahren, einfach mal sich für den Sommer vorzubereiten. Und wir geben heute auch ein paar schöne, nützliche Tipps. Wie kann man sich nach dem großen Rave wieder fit machen? Oder?
Ich habe eine Mail bekommen von Marcella Lindemann und ich möchte dir das gerne mal vorlesen.
Einfach Lindemann? Mal
Lindemann, Marcella Lindemann.
Mit Till Lindemann
Nicht Lindemann, sondern Lindemann. Sie schreibt, Hallöchen, also ich muss euch jetzt mal schreiben. Ich liebe eure Sendung und höre sie schon eine gefühlte Ewigkeit. Meistens höre ich eure Sendung im Auto, wenn wir gerade auf irgendeiner Rückreise sind und Verwandte besucht haben. Dann brauche ich Entspannung. Stichwort runterkommen, beziehungsweise Abwechslung, um mal was Richtiges zum Lachen. Aber warum ich eigentlich schreibe? Ich habe vor 3,5 Wochen meinen Sohn Karl zur Welt gebracht und als ich im Schwangerschaftsvorbereitungskurs saß und meine Hebamme sagte, dass wir uns Musik, Hörspiele etc. mit in den Kreissaal nehmen sollten, war mir sofort klar, was ich hören werde, nämlich eure Sendung.
Ob das so eine gute Idee war?
Wie es der Zufall so will, war es an einem Sonntag, den 10.05. ab ca. 17 Uhr, da waren sie im Kreissaal. Ich bat meinen Freund, sanft und sorgfältig anzumachen und das tat er auch. Den Anfang konnte ich noch verfolgen, aber auf den Rest konnte ich mich leider nicht mehr konzentrieren. Mein Sohn kam dann um 23.56 Uhr zur Welt und dank Podcasts haben wir noch andere Sendungen von euch laufen lassen. Naja, was soll ich sagen? Ihr habt uns die ganze Geburt begleitet.
Wie krass, oder?
Das ist schon ganz schön krass.
Das ist krass.
Wenn das stimmt, ist das auf eine Art rührend, aber auf eine andere Art auch sehr erschreckend.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch mal bedanken bei all den Postmails, also E-Mails, die ich bekomme. Da waren richtig aufschlussreiche Sachen dabei. Viele Leute machen sich die Mühe und schreiben was Nettes. Das ist viel leidenschaftlicher, als wenn man YouTube-Kommentare schreibt. Und die schreiben auch manchmal kritische Sachen, dass ich aufhören soll zu schmatzen oder dass die Sendung gut ist und sonst was. Konstruktive Kritik mit richtigen Namen. Vielen Dank. Ich lese es trotzdem jetzt hier alles nicht vor, obwohl auch ein paar gute Sachen bei waren. So,
ne? Aber das war doch nett. Das wollte ich mal vorlesen, weil das fand ich wirklich rührend, wenn du dann wirklich in den Kreissaal gehst und dann das letzte, woran ich denken würde, wenn ich in den Kreissaal gehe, ist mir eine Folge sanft und sorgfältig einzupacken.
Ich hab aber da sowas Ähnliches gemacht. Als meine Tochter geboren wurde, habe ich die ersten Nächte, die im Arm gehalten in der Küche, weil die nicht schlafen konnte im Arm, und habe auf Kopfhörer Howard Stern gehört, der die 4-Stunden-Show, der hat er noch von Montag bis Donnerstag immer moderiert, macht er inzwischen nicht mehr, der macht das nur noch ziemlich selten, der ist jetzt über 60, hat einen Millionenvertrag bei Cyrus, bei diesem Pay-Radio-Sender. Mhm. Und das habe ich mir immer angehört. Dann waren da so Interviews und er hat gequatscht. Und das habe ich auch wirklich wochenlang fast gemacht. Das ist wirklich wahr. Und das ist schon ganz gut, wenn du irgendwas hast, wenn du halt ein neugeborenes Kind hast. Die ersten Monate sind halt hart. Und dann hast du jemanden, der dich voll quatscht. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Ich weiß gar nicht, was die Leute früher gemacht haben ohne Smartphones. Also wenn man währenddessen das Kind auf dem Arm halten kann und während wenigstens noch im Internet surfen kann oder mit Leuten telefonieren. Du musstest ja früher mit den Biestern einfach durch die Gegend laufen. Oder in der Wohnung die rumschaukeln oder so. Das war unglaublich langweilig. Kann man auch ruhig mal sagen, dass die ersten Monate im Leben eines neugeborenen Kindes, für die Eltern ist das eher extrem langweilig. Extrem.
Für das Neugeborene ist es halbwegs angenehm, weil es nur rumliegen muss und was zu essen kriegt und rumschreien kann und jeder kümmert sich um einen. Für die Eltern ist die Hölle. Also
ist echt scheiße.
Ich habe heute Morgen, ist eine Mutter mit einem Neugeborenen, also ganz kleines Kind, über die Straße gelaufen und das Kind sah frisch aus und die Mutter sah so durchaus, wirklich. Die sah auch aus, als wenn sie gerade auch vom Rave kam, ne?
Die Rush-Hour des Lebens, die Rush-Hour, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber es ist ein Ausspruch von irgendjemandem, nicht von mir. Die Zeit zwischen Mitte 20 und Ende 30 sei die Rush-Hour des Lebens, weil man da so wahnsinnig gestresst ist durch die Kinder, die man in der Zeit bekommt und durch all das, was da beruflich passiert. Man ist einfach völlig, du bist eigentlich schon durchaus da, du bist durch die Rush-Hour des Lebens.
Ich bin ich bin
41, du bist schon.
Das Problem ist aber, wenn du fertig bist mit der Rush-Hour des Lebens, dann wird das Leben nicht langsamer, weil dann, umso älter man wird, umso schneller vergehen die Tage. Das ist schlimm. Und wer war das nochmal? Ich habe neulich ein Interview mit einem Musiker gelesen, mit Manu Schau. Und der hat gemeint, seit er 45 ist, also der ist schon über 50 jetzt inzwischen, aber seitdem meint er, rasen die Tage nur noch. Ab 45 wird die Sanduhr nochmal hier angestellt. Also da werden die Körner nochmal schwerer gemacht und da rasseln die nochmal schneller durch dieses kleine Ding da.
Ja, das hat meine Oma mal gesagt, die irgendwie zum 75. Geburtstag, Jan, da bist du 30 und auf einmal bist du 75 und du weißt gar nicht, wo die Jahre geblieben sind. Das sind ja 40 unglaubliche Jahre, die habe ich noch gar nicht hinter mir, die dann auf einmal dazwischen liegen. Und das ist, so ist es halt, ne?
Man kann letzten Wochen sind ganz viele Leute gestorben, also Pierre Brice ist gestorben. Christopher Lee ist gestorben, 93 Jahre alt geworden, glaube ich, oder 92.
Kann man mal sterben, ist schon okay.
James Last ist 86 geworden. Das sind alle, die sind alle mindestens, sie haben nochmal das Doppelte an Leben gehabt. Auch, ich glaube, Pierre Brice ist, glaube ich, auch 85, 86 geworden. Mhm. Und ich bin jetzt 41, die haben nochmal das Doppelte an Leben. Das ist dann immer so, man fängt an zu rechnen und denkt so, cool. Wenn man das schaffen würde, ne, dann hat man jetzt die Zeit und dann nochmal die gleiche Lebenszeit. Problem ist nur, rast alles viel schneller, Probleme werden weniger und diese endlosen Tage, die man als Kind haben, die finden nicht mehr statt.
Ja, als Kind, wo Sachen, die wir jetzt als mittelmäßig groß empfinden, auf einmal unglaublich groß waren, weil man als Kind einfach viel kleiner ist und das alles noch nicht absehen kann. Das ist, ich glaube, je älter du wirst, desto eher kannst du so über solche Sachen rübergucken und desto schneller geht das. Ach Gott.
Wir wollten diese Sendung
es zieht mich jetzt schon wieder so runter.
Eigentlich wollten wir eine Sendung zum Runterkommen, jetzt machen wir eine Sendung zum Runterziehen.
Auch nicht schlecht. Ja. Olli, was ich noch, wollen wir die großen fünf machen?
Die großen fünf Sätze, das sollten wir.
Ich wollte noch von Domian erzählen. Ich war letzte Woche bei Domian.
Schon wieder?
Die anderen Mal habe ich ja privat angerufen, anonym. Aber jetzt war ich mal da. Ich weiß gar nicht, warum die mich eingeladen haben. Es war auch ganz, ganz rührend vorbereitet, fast ein bisschen zu gut vorbereitet oder zu sehr vorbereitet. Man konnte gar nichts machen. Und da war eine Nonne.
Ja.
Ich muss mal echt sagen, ich bin wirklich völlig ungeeignet für solche Sendungen, weil die Anrufer, die dann da reinkamen, ich halte das einfach nicht aus, mich nicht über die lustig zu machen. Weil das sind natürlich ernste Probleme, aber wenn einer dann über irgendwelche Universen spricht oder Omniversen, hat er immer gesagt, aus denen er kommt, weil er sich für ein Alien hält, kann ich nicht an mich halten. Ich wäre völlig ungeeignet, so eine Sendung wie Domian zu machen, weil der muss ja die Leute zumindest ein bisschen ernst nehmen. Das habe ich nicht hinbekommen.
Ja, das habe ich nicht geschafft. Der hat dann so ein ich frage mich auch, ob der mit den Fäusten irgendwas drückt die ganze Zeit, also dass der nicht lachen muss manchmal. Ich habe das vor 10 oder 15 Jahren war legendär, diese Geschichte von dem Typen, der seine Freundin irgendwie überraschen wollte und sich eine Rose vorne ins Penisloch gesteckt hat.
War das
eigentlich eine wahre Geschichte? Ja, ne?
Das ist eine wahre Geschichte und auf die wurde auch Bezug genommen, weil es war so ein 20-jähriges Best-of und da gab es halt so ein paar Geschichten, die dann wieder aufgekocht wurden und das war eben diese eine. Und es gab eben eine Nonne, die auch in Kontakt mit Jürgen steht, die sich auch schon mal getroffen haben und die hat ein Schweigegelübde abgelegt. Die schweigt den ganzen Tag und die darf nur eine Stunde am Tag oder sowas reden in so einem Raum untereinander mit den anderen Nonnen und die ist dann da zu Besuch gewesen und das ist, als ich die da gesehen habe, ganz nah, so eine wahnsinnige, liebenswürdige Frau, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch was für ein bizarrer Entschluss, sein Leben sich zu entschließen, zu schweigen und in einem Kloster zu verbringen. Also das ist alles total. Ich würde das nicht hinbekommen, so eine Sendung zu machen. Das ist ganz schade, dass der aufhört. Der hört ja auf.
Ja, und was ist mit dir als Nachfolger?
Nee, auf gar keinen Fall.
Na gut, wir müssen schon wieder Musik machen, Jan, und dann machen wir die großen.
Würdest du so eine Sendung machen?
Ich stehe auf Regelmäßigkeit, umso älter ich werde. Ich habe mir übrigens, der Juli ist der erste Monat seit langem, an dem ich komplett frei habe. An dem wir haben keine Radiosendung, ich habe keine Konzerte, ich spiele jetzt im Juni auf dem Hurricane Southside so mit meiner
Band. Bist du nächste Woche auf dem Hurricane?
Auf dem Hurricane bin ich. Ich bin am Sonntag.
Ich habe dich gar nicht auf dem Plakat gesehen. Welche Bühne spielst du denn?
Ganz,
Blaue Bühne?
Du hast auch nicht mehr die Headliner angeguckt. Große Bühne, ganz oben, mein Name. Nee, wir spielen um 17, 18 Uhr auf irgendeiner Bühne da. Ich glaube, das wird ganz gut. Meine Band ist heiß, ich habe total Lust, Konzerte zu spielen. Ich erzähl's dir kurz. Duisburg, Traumzeit Festival, dann spielen wir auf dem Southside. Hinach und spielt Die Antwort, die finde ich ja ganz gut aus
Südafrika.
Super. Mhm. Super. Und noch Notfist spielen auch noch die Nacht. Die mag ich auch total gerne. Dann spielen wir Sonntag auf den Hurricane. Montag spielen wir Kieler Woche. Das wäre der härteste Job, weil das ist immer kostenlos. Da ist dann halt so Durchlaufpublikum. Die sind alle sternhagelvoll und sagen, spiel mal einen Hit jetzt.
Achim Reichel.
Genau. Spiel mal Aloha Lee. Und Dienstag spiele ich dann noch ein Soli-Konzert für die Rote Flora in Hamburg. Das ist so sieht mein Wochenende aus. Also eigentlich.
Ach, guck mal. Ja, nicht schlecht. Southside und Hurricane ist immer eine Doppelbuchung, ne? Wenn du bei einem bist du auch beim anderen, oder?
Nee, ich habe auch mal nur Hurricane gespielt. Das wird dann aber auch wieder ganz gut. Viele Alkopop-Warriors, viele Besoffene, viele Leute, die
in der Magen ausgepumpt werden müssen. Bargeldlos beim Hurricane. Da haben alle so einen komischen Chip an der Hand.
Oh, die werden alle so genervt sein, weil das erste Jahr funktioniert so ein System immer nicht. Da stehen endlose Schlangen, alle sind genervt. Wir müssen Musik machen, wir sind viel zu lang. Steffi guckt schon. Okay. Resigniert auf dem Boden und ist schon völlig genervt, weil ich ihren Handzeichen keine Bedeutung schenke. Mache ich jetzt.
Dann reden wir, gleich reden wir über die großen fünf und über viele andere wichtige Dinge. Bis gleich.
Hier ist ein Künstler aus deiner Umgebung, Steffi, für dich. Hier ist Clueso.
Clueso.
Ja, ich meine, so wie er sagte ja schon, so, er könnte jetzt mit seiner Frau zu Hause sitzen. Wie lange hält er das aus? Die Frauen springen deswegen meistens ab, weil wenn du in der Klicke hängst, dann hat man ab und zu mal irgendwo was. Deswegen macht die Frau die Klicke nicht. Ja, du wirst immer besser.
Ja, und hier ist die Sendung, die immer schlechter wird. Hier ist sanft und sorgfältig heute zum Runterkommen am Sonntag, den 14. Juni 2015.
Olli, ich muss dir mal kurz was schicken.
Ja?
Hab dir jetzt was auf dein Handy geschickt, das musst du dir mal angucken. Du musst es dir ganz kurz mal eben angucken auf deinem Handy. Kannst du das mal eben machen?
Ja.
Ich moderiere in der Zwischenzeit weiter. Ich habe Olli gerade ein Video geschickt, weil ein kleines Mädchen der Königin von England, Queen Elizabeth, einen Blumenstrauß überreicht. Das guckt jetzt bitte bis zum
Ende. Ja, warte, ich guck's mir jetzt an. Es läuft. Also, ich lade hoch. Ich habe hier ganz schlechten Empfang, weil ich hier so im Keller.
Ach, ich weiß gar nicht. Das ist übrigens, ich war kürzlich bei 1 Live bei Domian und ich weiß gar nicht, wie das sein kann. Das ist auch beim Saarländischen Rundfunk so und in vielen anderen Rundfunkanstalten, dass Sender gebaut werden, in denen man kein Handyempfang hat. Sag mal, was für Zeiten leben wir? Das 1 Live Sendegebäude ist nagelneu und keiner hat Empfang. Keiner hat Handyempfang. Und es gibt auch kein WLAN und so.
Du bist ja immer schön zu Hause. Ich sitze hier in einem Studio, das möchte ich noch nicht mehr abfilmen, weil die Leute dann sehr ernüchtert sein werden. Ich möchte dir eine Illusion geben, dass wir hier in einem richtig professionellen großen Studio sitzen, mit vielen Assistenten und Assistentinnen, die hier wild herumlaufen, wenn wir diese Sendung machen. Es ist alles ganz, ganz anders, liebe Zuhörer. Und vielleicht ist es auch besser, wenn sie davon nicht erfahren. Ich kann das Video nicht öffnen, weil ich hier keinen Empfang habe, Jan. Es geht nicht.
Scheiße, dann guckst du dir mal auf jeden Fall nachher an, wenn du, das ist also unglaublich.
So, jetzt kommen wir erstmal zu einer Rubrik, die passt heute. Heute geht es um Chillen, um Runterkommen bei unserer hedonistischen Lifestyle-Sendung. 5 Sätze, die Männer zu Frauen im Bett sagen. Beim Sex, ist es richtig, Jan, oder?
Ja, warum? Ja, 5 Sätze, die großen 5 Sätze, die Männer zu Frauen beim Sex sagen.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
So, 5 Sätze von Männern zu Frauen beim Sex im Bett oder nach dem Sex oder wie auch immer, jedenfalls beim Geschlechtsakt. Bei mir auf Platz 5 der Satz, sag mal, hattest du generell schon mal einen Orgasmus?
Ja, sag mal.
Bei dir auf Platz 5?
Bei mir auf Platz 5, gefällt dir das? gefällt dir das als, ja, also es ist, gefällt dir das, ist natürlich die große Verunsicherung der Männer, natürlich in der Öffentlichkeit das starke Geschlecht sein, aber sobald man zu zweit nackt nebeneinander liegt, die große Verunsicherung und es wird einfach nur mal auf Feedback.
Ja, Feedback gehofft.
Also bei aller Erotik, man sollte auch das Feedback nicht vergessen und so ein gefällt dir das in so ein aktives Liebesspiel reingerufen, ist für den Mann wichtig, gar nicht zur Selbstbestätigung, sondern er will einfach wissen, ob er auf dem richtigen Weg ist.
Ups, das klingelt hier bei mir. Auf Platz 4 bei mir der Satz, ich kann nicht mehr.
Ist eine Sache, die wahrscheinlich altersabhängig ist, die das ist bei mir, kommt das noch nicht so oft vor, weil ich einfach wahnsinnige Konditionen habe, aber ist das oft so, dass man dich so röchelnd vor irgendwelchen Frauen auf Frauen liegend
ja, in der Einkaufspassage. öffentlichen Räumen stehe ich öfters vor Frauen und sage, ich kann nicht mehr.
Ist nicht schlecht. Oh, ich kann nicht mehr. Sie pfeifen aus der Lunge und dann aber der erste Griff natürlich direkt zur Zigarette. Sag mal, könnte man nicht eigentlich seine Runtastic-App beim Geschlechtsverkehr laufen lassen? Dass man das Teil fürs...
Und das ins Internet aufstellt, aber Facebook dann veröffentlicht, ne?
Ja, dass man die Runtastic-App quasi, wenn die Runtastic-App oder die Nike-Plus-App, dass man die einfach koppelt an den Geschlechtsakt. Das ist ja auch eine Art Workout. Und da kann man vielleicht auch, wenn man da irgendwie Kilometer mitmachen kann, das wäre auch ganz gut, weil wenn das mitzählen würde, dann wäre das natürlich auch eine Art... Hätte man mehr Sternchen, die man da gewinnen könnte.
Das stimmt, ja, vielleicht. Deine Nummer 4?
Die großen 5 Sätze, die Männer bei Frauen zu Frauen beim Geschlechtsverkehr sagen. Auf Platz 4 ist bei mir, bist du gekommen? Auch da spielt wieder, die große Verunsicherung, ob das nun Schmerz war, das Schnarchen der Frau oder die Simulation eines Orgasmus. Es ist, also Männer, ich sag mal so, auf der einen Seite haben es Frauen nicht leicht beim Geschlechtsverkehr, Männer haben es aber auch nicht leicht, weil Männer auch nicht sicher sein können, ob das alles Wirklichkeit ist, was ihnen da widerfährt. Und auch das wieder, also meine fünf Sätze sind eigentlich von großer Unsicherheit geprägt, muss ich, also bei allem scheint Unsicherheit durch.
Manchmal fragt man sich ja generell, warum Frauen sich das überhaupt antun. Aber, aber es ist ja nun mal so, also oft fragt man sich ja, warum, wenn man selber sich so sehen würde, schwitzend vielleicht, und so, dass man denkt, warum, also wirklich, alleine dafür verdolten die, also viele Frauen großen Respekt, also. Also ja, großen Respekt. Auf Platz 3 bei mir besetzen ein ähnlicher Satz wie bei dir, und zwar: Ich komme gleich. Allerdings nicht in einem Raum, sondern am Telefon gesagt, während sie zu Hause schon aufgebrezelt sitzt, weil sie ihn überraschen will und er noch mit Freunden saufen ist. Du, ich komme gleich. Das ist mein Platz.
Aber ist, ja, da durchbrichst du ja die Regeln. Wir haben noch Sätze beim
Geschlechtsverkehr. Ach so, ja. Mann. Also ich komme generell, der Satz vor, nach und hinter und irgendwas. Oder wenn er danach sofort verschwindet vom Fernseher, sie noch unten, wollen wir nicht noch kuscheln? Ich komme gleich. Mhm. Bei dir Platz 3.
Entschuldigung.
Das ist ja kein Satz, das ist ja nur ein Wort, aber es ist okay.
Entschuldigung, ja. Oder Entschuldigung, Ausrufezeichen. Und das kann sowohl sein, der zu früh abgebrochene, männlicherseits abgebrochene Geschlechtsverkehr auf der einen Seite. Es kann natürlich sein, dass man der Mann irgendwas ausprobieren wollte, was, ich sag mal, nicht das beiderseitige Einverständnis oder das beiderseitige Gefallen oder auch nur einseitiges Gefallen gefunden hat, und einfach generell die Unbeholfenheit des Mannes beim Geschlechtsakt. Entschuldigung ist ein wichtiges Wort beim Geschlechtsverkehr.
Das stimmt. Auf Platz 2 bei mir, sag mal, hast du wirklich erst mit 2 Männern geschlafen?
Ist nicht schlecht. Wobei natürlich die Antwort allen klar ist, natürlich nicht.
Okay.
Und wenn die Frage andersrum gestellt wird, hast du wirklich nur mit 2 Frauen geschlafen, und der Mann sagt nein und versucht in das Nein so eine leichte Unsicherheit für die Frau mit rein zu projizieren, damit sie sich fragt, waren es eventuell mehr, weiß jede Frau, es waren wirklich nur 2. Wenn man, eigentlich war es nur eine Frau, und das andere Mal war Petting.
Ja.
Okay. Ja. Top 2. Scheiße, waren das die Kinder? Das ist quasi, das ist das Leid der jungen Eltern.
Das
man,
stimmt.
Man verabredet sich zum Jubiläumssex und vergisst dabei, die Babyfone auszumachen. Und dann hustet's und röchelt's aus dem Nebenraum, oder wenn man Glück hat, aus der Etage drunter. Und man weiß im Gegenzug, wie man selber als irgendwann 10-, 12-Jähriger, ich sag mal, akustisch dem Geschlechtsakt seiner echten Eltern beigewohnt hat, dass das eines Tages auch auf einen zukommt. Und das macht's nicht leichter. Und deswegen, die jungen Eltern, bei jungen Eltern läuft immer so ein Programm im Hintergrund, falls einer hustet und röchelt, ist es der Partner, meistens ist es nicht der Partner, ach scheiße, die Kinder. Verdammt nochmal, die Kinder.
So, jetzt haben wir beide noch unseren Platz 1 der großen 5 Sätze, die sagt, und das, jetzt machen wir einen großen Cliffhanger, jetzt machen wir erstmal Musik, und dann kommt unser Satz 1 der großen 5 Sätze, die man zu Frauen im Bett, generell einfach im Bett, ist jetzt egal, ob da jetzt Sex stattfindet oder nicht. Mhm. Oder nee, war ja eigentlich mit Sex, ne? Okay, so, jetzt hier Musik, hier ist, jetzt müssen wir das erotisch aufgeladene spielen, nachdem wir das so unsexuell runtergerattert haben hier.
Ja, weil wir, merkt man, was wir einfach für verklemmte Heten sind hier, ne? Was für verklemmte, spießige Heten wir sind. Ist einfach mal so.
Okay.
Können wir den Rockstar raushängen lassen, wie wir wollen. An solchen Rubriken merkst du dann, was wir für verklemmte Typen wir sind eigentlich.
Ey, gar nicht wahr. Sondern
also auf Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen, geben wir nicht so viel. Wir geben Liebe auf die Freundschaft mehr.
Siehst du, Jan, wir geben halt auf die Freundschaft mehr. Uns ist es alles nicht so wichtig. Und deswegen schätzen uns die Frauen. Weil wir sind nicht nur so Typen, denen es darum geht, sondern dass wir, also, wir suchen nach langjährigen Beziehungen. Hier ist ein Song von, hier ist Candy Shop von 50 Cent.
Wir sind eine geile Feiergemeinde.
Ja, wir sind eine geile Feiergemeinde, heute hier bei Sanft und Sorgfältig.
Ich muss gehen. Olli, ja? Erstmal willkommen, ja, Sonntag und so. Hallo. Ich bin so Heuschnupfen gebeutelt. Ich bin wirklich,
ich
das ist die schlimmste
Schnupfen
Zeit
gerade
des Jahres.
Ja, ich hab's auch, ich hab's auch gerade. So, wir sind gerade dabei gewesen, die 5 großen Sätze zu definieren, die Männer zu Frauen beim Sex im Bett oder auch in anderen Orten sagen. Jetzt fehlt noch unser Satz 1. Genau.
Also ich habe eigentlich 2 Sätze. Also der Klassiker, wie war ich, den lassen wir natürlich außen vor. Eher in so einer Abwandlung wie, war das auch okay für dich? Das ist so die moderne Variante, war das auch okay für dich? Was ja zum einen schon mal impliziert, dass man selber auch nicht so richtig geil fand, aber im okayen Bereich. Und ob das für die Frau auch okay war, das ist der eine Teil des Satzes. Aber der viel praktischere Satz ist eher dieses sowas wie, hast du ein Taschentuch? Oder hast du irgendwas zum...
Ja, oder weinst du, oder ist das jetzt, weil das einfach so gut war? Nein, also bei mir auf Platz 1 ist, könntest du dir vorstellen, das nochmal zu machen?
Ja, aber das ist ja deiner speziellen Situation geschuldet. Du bist ja, ich sag mal, du interpretierst ja so Monogamie ganz neu interpretiert bei Olli Schulz. Monogamie bei Olli Schulz.
Könntest du dir vorstellen, dass wir das irgendwann, wenn du dich dann langsam damit abgefunden hast, dass das nun mal so ist, dass wir das dann nochmal machen.
Ich hab einen schönen anderen alternativ-ersten Satz. Sag mal, bist du eigentlich auch bei Facebook?
Das ist auch sehr, sehr gut, ja.
Sag mal, ganz kurz, bist du eigentlich bei Facebook?
Ist fast noch schlimmer.
So, ist fast noch. Ja, war so ein bisschen, war ein bisschen zu verkichert. Da müssen wir ein bisschen noch reifer werden innerlich.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ich finde, das war komplett ehrlich, das war nicht zu verkichert. Ich finde, das haben wir sehr gut mit Würde und Stil gemacht.
Ja, aber man hat uns angehört, wie unangenehm es uns ist. Weil es ist einfach wir reden da quasi aus der Wirklichkeit, aus eigenem Erleben.
Ja,
Olli, ich weiß, bei dir ist alles immer ein bisschen anders in deiner Sexhöhle. Oase der Ekstase.
Wenn man das
hereinspaziert in dein drehbare, runde Bett, was du da bei dir im Zimmer selbst gebaut hast.
Also das ist Zweitakter. Würdest du dir einen Sexkeller basteln? In deinem
Aber
Haus?
Nur DIY, ich baue mir das alles selber mit so einem Zweitakter, der mein Bett dreht. Das stinkt total nach Diesel oder nach Benzin, nach Zweitaktergemisch im Schlafzimmer.
Mein Sexzimmer wird überhaupt nicht nach einem Sexzimmer aussehen. Da würde einfach wahnsinnig viel zu essen rumstehen. So Sachen, so die man, also so zum Knabbern, Chips für danach, also für die Sachen davor, danach, weil das selber ist ja wahrscheinlich...
Chips aus dem Bauchnabel essen.
Chips aus dem Bauch. Nee, und dann viele DVDs, gemütliche Sachen und so. Aber es würde nicht nach einem Sexkeller aussehen wahrscheinlich.
Ach so. Das finde ich, es spricht für dich. Habe ich schon mal erzählt, glaube ich, die Geschichte, wo ich mal im Swingerclub war? Und das Buffet eher so, ich sag mal, bulettenlastig war, wie auf so einem Taxifahrerjubiläum. Das war wirklich...
War das, als du mit Klaas da gedreht hast?
Nein. So. Das war in einem anderen Swingerclub. Ich war mal in Köln, auf der Neusser Straße. Ist in Köln neben einem Supermarkt ein privater Swingerclub. Und der ist wirklich in so einem Mehrfamilienhaus. Und wo normalerweise unten der Heizungsraum ist, haben die so einen ausgebauten Sexkeller. Und da ist unglaublich groß. Und ich war da als Reporter eingeladen und habe da reportiert drüber. Und da waren einfach wirklich, ja, ich nichts gegen Bus- und Taxifahrer, sondern ganz im Gegenteil. Was war da? Ich sag mal, das ist der Prototyp eines Bus- und Taxifahrers. Und eine Frau. Also 30 Männer und eine Frau. Eine einzige Frau.
Und die war wahnsinnig glücklich.
Ja, die war wahnsinnig... Die war einiges gewöhnt.
Das ist ja auch so eine Sache hier, wir haben ja heute die große hedonistische Sendung, heute runterkommen nach dem großen Rave und so. Es ist so, wenn man morgens früh aufsteht und wenn man seinen Tagesablauf ein bisschen umgestellt hat, weil man Kinder hat, weil man Familienvater ist, und dann fährt man morgens um 8 oder 9 durch Kreuzberg, weil man irgendwie schon auf den Spielplatz will oder so. Und dann trifft man die Leute oder sieht die Leute auf der Straße, die gerade aus dem KitKat-Club kommen oder aus einem Insomnia oder irgendeinem Laden, der halt dafür so Fetischklamotten ist. Und dann ist es morgens und diese Sonne knallt erbarmungslos auf diese weißen Körper, die umhüllt sind von so schwarzen Latexklamotten. Da ist auch völlig jedes Erotische, was vielleicht noch 2-3 Stunden vorher durch so Flackerlicht in irgendeinem Club total hot aussah, ist das in dem Augenblick, in dem die dann draußen sind, ziemlich durchgepeilt und man auch diese weiße Haut, die so rausgepresst wird aus diesen Latexkostümen, da ist dann wirklich das Ende der Fahnenstange der sexuellen Revolution angegangen. Also das ist in dem Augenblick alles vorbei.
Das habe ich mit Domian auch besprochen, als es um Fetische ging und ich gesagt habe, dass ich total gerne einen Fetisch hätte, aber dass ich mein Gehirn einfach nicht abstellen kann und selbst im Moment der allergrößten sexuellen Erregung ich mich immer lächerlich fühlen würde, wenn ich mir, keine Ahnung, irgendwelche Gummiklamotten anhätte oder irgendwie, selbst wenn ich das mega geil finden würde, würde ich das einfach nicht hinbekommen, mich in dem Moment nicht zu reflektieren und das einfach peinlich zu finden.
Ja, also ich hab Fetische, so. Aber ich würde die nie hier in der Sendung sagen, weil die viel zu versaut sind.
Olli, wir haben beide doch wirklich alles schon gesehen. Es gibt diesen neuen Online-Internet-Fetisch, wo es so Animationen gibt.
Ich weiß nicht, ob der neu ist.
Der ist nicht neu. Menschen, die mit Dinosauriern schlafen.
Ja, und das ist aber animiert, weil es gibt ja keine Dinosaurier mehr.
Ja, richtig. Aber es ist schlecht animiert, muss man mal sagen. Also kein Vergleich zu Jurassic World jetzt. Übrigens ein scheiß Film. Also Jurassic World ist wirklich der absolute, kann ich dir jetzt schon sagen, hab nur den Trailer gesehen, der absolut beschissenste Wiederaufguss von Jurassic Park, der am allerwenigsten dem großartigen Original gerecht wird. Was für ein scheiß Film. Der sackt.
Der sackt total. Hast du Mad Max gesehen?
Noch nicht gesehen, den will ich aber sehen. Ist gut.
Nee, und hast du hier diesen neuen deutschen Film gesehen, der in einem Schnitt gemacht wurde, Victoria, der jetzt rausgekommen ist?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Den alle ziemlich abfeiern. Ich habe auch nichts gesehen. So, wir müssen...
Deutsche Filme, ich weiß nicht, schwierig. Müssen wir schon wieder Pause
machen? Doch, da spielt Frederik Lau mit, den finde ich gut.
Ja.
Ja, finde ich gut. Guter Schauspieler. Da spielen, glaube ich, sowieso ganz gute Leute mit. Ich glaube, der ist gut.
Ja. So, wir unterhalten uns gleich über das Feuilleton der Welt. Möchte ich gleich noch mit dir drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie informiert bist.
Nee, bin ich nicht.
So, reden wir dann mal drüber. Liest du nicht?
Nee, ich lese nicht die Welt. Ich lese nichts von Springer. So. Kai Diekmann getroffen beim DFB-Pokalspiel. Und er ist an mir vorbeigegangen, hat mich nicht erkannt. Der weiß gar nicht, dass wir hier in der Sendung ihn schon so oft thematisiert haben. War ich mega enttäuscht.
Ganz bestimmt weiß Kai Diekmann das.
Mega enttäuscht gewesen. Ich dachte, Kai Diekmann geht auf mich zu.
Ich sagte, Kai Diekmann weiß 100% alles, was wir über ihn sagen.
Ich hab gedacht, Kai Diekmann kommt zu mir und sagt, ach, da ist er ja, der Kai Diekmann. Ich bin mega enttäuscht, wirklich.
Es gibt nur eine Sache, auf die Kai Diekmann mehr Energie verwendet, als rauszufinden, was Leute über ihn sagen, nämlich zu verschleiern, dass zu verschleiern, dass ihn das irgendwie berührt. Das verlangt ihm noch ein bisschen mehr Energie ab, aber natürlich Kai Diekmann, wir lesen aus Kai Diekmann wie aus einem offenen Buch. Es ist nun mal so.
Und wir lesen jetzt auch ein bisschen, wir hören jetzt ein bisschen Musik. Hier ist mal ein Song von einer tollen Frau.
Und zwar Melissa Etheridge und
Tell me that she love you like the way I love you.
Does she stimulate you? Ja, das finde ich gut, weil das ist ein Song für starke Frauen.
Weißt du, was ich auch
von
hasse?
Von starken Frauen für starke Frauen.
Ich hasse Leute, die denken, sie sind Musikfans, weil sie auf Leute mit starken Stimmen stehen. So Leute, die so immer sagen, oh, der Saiwier, der singt mit so einer Leidenschaft. Der so. Es kommt aber manchmal auch ein bisschen auf die Texte drauf an. So, hier ist eine coole Frau, hier ist Leslie Feist. 1, 2, 3, 4.
Ja, komm, 1, 2, 3, 4.
Und das ist die große Problematik in Deutschland. Weil einer ein bisschen zu viel Geld verdient, in Amerika drüber. Michael Jordan verdient 100 Millionen Dollar. Da klatscht der Nachbar Applaus. Und bei uns muss er aufpassen, dass sie nächste Nacht die Reifen nicht klauen.
Ja, so muss man aufpassen. Hier ist sanft und sorgfältig die Sendung zum Runterkommen. Wir fahren auch langsam die Aggregate runter, weil unsere 2 Stunden sind schon wieder fast um. Wir haben lockeres Geschwafel heute, kann man so sagen.
Ja, war mal ganz entspannt, nicht immer mit Gästen und so, dass wir mal ein bisschen unter uns aus sind. Weil ich habe das Gefühl, wir haben uns in letzter Zeit selten ohne Begleitung gesehen. Immer war einer dabei.
Du bist immer ja auch privat. Privat haben wir jetzt ja gar keinen Kontakt mehr.
Das muss man jetzt wirklich sagen.
Privat ist der Kontakt. Und heute auf dem Weg hierher hast du schon mit mir am Telefon, also ich bin hierher gefahren, habe dich angerufen, dass ich ein bisschen später komme. Und du hast am Telefon geredet mit mir, wie als wenn wir schon auf Sendung sind. Da war jetzt also, man hat gemerkt, du hast den privaten Gesprächsduktus zu mir verloren. Also so, das kannst du nicht mehr, das hast du nicht mehr drauf.
Ja.
Wie wird denn das in 3 Monaten, wenn wir jetzt von aus der Sommerpause zurückkommen?
Ich glaube, das wird uns gut tun. Das wird uns richtig. Ich glaube, wir brauchen die Zeit mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen.
Sind das jetzt
zu
wirklich fast 3 Monate?
Also wir kommen wieder am 30.8. ist, glaube ich, wann ist es der 30.8.? Ich glaube, am 30.8. ist Parkfest von Radio 1. Da treten wir wieder auf der Bühne und labern 2 Stunden live. Das wird aber nur bei Radio 1 übertragen. Eine Woche später, ab 6. September, sind wir dann wieder überall drauf. Aber am 30. machen wir wieder eine Live-Sendung. Da freue ich mich schon drauf. Das wird immer schön. Eigentlich war das Wetter immer ganz toll jedes Mal. Ne? Und es war richtig voll auch letztes Mal.
Das war richtig voll. Und wir haben das dritte Mal machen wir das jetzt in Folge. Da lassen wir uns auch noch was Tolles einfallen. Meinst du, wir treffen uns vorher nochmal? Hast du Pläne, wie die Sendung weitergehen soll im Herbst? Geht die Sendung überhaupt weiter? Könnte es passieren, dass wir nicht aus der Sommerpause kommen, weil du ein neues Angebot bekommen hast, von einem öffentlichen rechtlichen Sender eine große Sendung zu moderieren?
Nee, ich habe einen Vertrag über 2 Jahre beim ZDF. Da wird erstmal nichts passieren jetzt für 1,5 Jahre, ehrlich gesagt. Also was soll passieren? Ne?
Ja.
Keine Ahnung. Nee, da wird nichts. Ich wüsste nicht. Hättest du nicht mal Lust, wollen wir nicht mal was zusammen machen eigentlich im Fernsehen?
Natürlich. Also ich bin jetzt mit der großen Fernsehpause fast durch. Wenn jetzt irgendwann, wenn du eine gute Idee hast, so, ne, für eine gute Sendung, vielleicht machen wir sowas in der Kneipe, wir beide, und geben den Leuten Alkohol zu trinken und dann saufen die und dann machen wir ein Interview mit denen und die sind alle betrunken oder so.
Das ist eine gute, irgendwie sowas Lustiges. Können wir mal drüber nachdenken. Ist auch nicht so wichtig. Ich finde die Radiosendung ja sowieso, ehrlich gesagt, ist das, was ich eigentlich am liebsten mache. Also, weil es ist schön unkompliziert und es ist so erkenntnisreich. Also manchmal erfahre ich in der Sendung Sachen, wo ich wirklich gar nicht gedacht habe, dass ich die, also von dir auch.
Wir fahren beide sehr viel voneinander. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht, mir hat einer geschrieben, ja, ist immer schade, wenn Gäste in der Sendung sind bei Sanft und Sorgfältig, weil ihr dann immer viel seriöser seid und wirklich auch mal keine Pimmelwitze bringt. Und das ist irgendwie schade, weil das auch irgendwie immer ein Teil der Sendung ist, dass man mal unter die Gürtellinie geht, so.
Aber die, also, ja, ist aber eigentlich nicht so meine Absicht. Also ich denke, ich schäme mich immer fast ein bisschen. Ich finde es ein bisschen eklig, aber das rutscht einem dann so raus, weil man dann eben vergisst, dass die Sendung stattfindet, ne?
Ja, ich finde sowas auch albern, dass man dann irgendwie, außerdem schämt man sich wirklich, weil wir sind beide jetzt auch keine 20 mehr, dass wir jetzt rund um die Uhr Pimmelwitze machen wollen. Und jetzt bin ich ganz froh, dass wir uns immer kreativ so ein bisschen, dass wir so ein bisschen Pause haben. Ich werde jetzt im Juli, habe ich mir jetzt Zirkus Krone das Zelt gemietet. Und mach da Schwanz auflegen. Das ist dann, ich lese Männern die Zukunft aus dem Penis. Und das ist dann so ein Job, den ich da jetzt mache. Und,
das ist eine gute Idee.
Das ist eine ganz,
also einfach, die müssen dann quasi ihren Penis auf deine Hand legen.
Genau.
Und du nimmst so ein bisschen Babyöl und reibst ihn erstmal so ein bisschen ein.
Ja.
Um dann rauszufinden, erstmal muss man ganz geschmeidig, muss der dann eingerieben werden. Und dann gehst du mit so einer Lupe ganz nah, dass sie dir deinen Atem, deinen warmen Atem
die Lebensader, dann kannst du sehen, wie alt die werden zum Beispiel. Da gibt es ja immer die Lebensader. Mhm. Und dann die Liebesader. Und
gehst ganz nah ran, mit den Augen das ganz genau sehen kannst.
Ja.
Und dann dabei.
Das mache ich im Juli im Zirkus Krone in München, bin ich da. Das Medium Olli Schulz, Schwanz auflegen. Mhm. So, jetzt aber wieder zurück zum heutigen Thema der Sendung. Chillen und runterkommen. Ich hoffe, Sie konnten so ein bisschen sich jetzt entspannen. Sie sind ein bisschen runtergekommen.
Ich hoffe, Sie haben jetzt gerade in den letzten 30 Sekunden Ihre Kinder vom Radio weggezogen, damit die jetzt nicht Fragen stellen, mit denen Sie erst in 2-3 Jahren gerechnet haben. Ist es schon bei dir so weit, dass du ab und zu mal die Ursprünge des Lebens deinen Kindern erzählen musst?
Viele Frauen haben ja ihren Ehepartnern schon die Zukunft aus dem Penis gelesen und haben und festgestellt, dass sie sich nicht schleunigst trennen sollten.
Ach, wir Männer sind schon wirklich bedauernswerte Kreaturen, ne? Also wenn eines Tages die Evolution sich dazu entscheidet, uns zu überspringen, weil wir einfach unnütz geworden sind, würde mich das nicht wundern. Wenn die Frauen das Ding unter sich ausmachen würden, sind einfach die schlaueren Wesen.
Ja, ich lasse langsam mal die Musik einlaufen.
Das war Sanft und Sorgfältig am 14. Juni
1985.
Noch zwei Sendungen im Jahr 1985, genau. Denken Sie an unsere Brüder und Schwestern drüben im Osten, die uns jetzt nur unter größten Gefahren hören können. Schicken Sie mal wieder ein Kaffeepaket rüber und ein paar Nylonstrümpfe. Und vielleicht fällt eines Tages dieser verdammte eiserne Vorhang. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Vielleicht können wir irgendwann mal alle zusammen, Ost und West zusammen, im Palast der Republik Sonderzug nach Pankow singen. Ja?
Oh.
Ja, nächste Woche sind wir wieder für Sie da und dann sind wir nochmal für Sie da und dann gibt es die große Lehre, dann sind wir in der Sommerpause. Gut, dass wir das auch schon 4 Wochen wie richtige Rockstars ankündigen, als wenn das jetzt was Besonderes ist. Jeder
so ein bisschen wie die Howard Carpendale Abschlusstournee oder als Nino D'Angelo damals diese komische Krankheit hatte, an der er angeblich sterben sollte und deswegen dann die Leute Karten gekauft haben für die letzte Tour. Aber nee, wir kommen auf jeden Fall wieder und das machen sich keine Gedanken. Jetzt kommt Hermann von Vier nochmal und übergießt uns mit Emotionen und wir hören uns nächste Woche.
Daniel Kübelberg, ganz kurz nochmal, hat ja viele Leute aus dem Koma gesungen. Das war damals in der Bild ganz oft.
Weil die sich so erschreckt haben.
Der hat die aus dem Koma, wie viele Leute wir mit unserer Reitung ins Koma gequatscht haben, ne? Das ist die große Frage.
Wir haben auf jeden Fall schon mehrere Neugeborene aus den Uterinnen, den Uteri ihrer Mütter rausgequatscht. Offensichtlich haben wir schon mehrere Geburten begleitet. Traurig.
Alles Gute, bis zur nächsten Woche, ja? Lassen Sie sich nicht kleinkriegen von diesem schwierigen Leben.
Machen Sie sich nicht kaputt. Und spenden Sie mal was. Spenden Sie doch mal was von Ihrem Geld an Olli und Jan.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.